Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel. Ich bin stellvertretende Leiterin der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum in Münster. Und heute in unserer Folge werden wir uns dem weiblichen Geschlecht und der rheumatoiden Arthritis widmen. Die Hormone haben einen Einfluss auf die Pathophysiologie wie auch auf die Krankheitsaktivität bei der rheumatoiden Arthritis. Und das Ganze ist nicht statisch. Die Hormone sind sehr dynamisch und wir haben verschiedene Bereiche im Leben einer Frau, wo eben Hormone unterschiedlich eine Rolle spielen können. Deswegen ist es mir eine ganz, ganz große Freude, dass wir eine Spezialistin aus der Gynäkologie und Geburtsmedizin gewinnen konnten, und zwar Frau Professor Dr. Mandy Mangler. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin, Chefärztin am Vivantes Krankenhaus und hat wirklich verschiedenste Schwerpunkte, unter anderem die Geburtshilfe, Beckenboden und ist zudem im Vorstand der Ärztekammer in Berlin. Und neben all diesen Aufgaben widmet sie sich auch noch anderen spannenden Aufgaben, wie zum Beispiel als Autorin und Podcasterin. Also das erste Mal für mich jemanden hier auch in der Folge, der wirklich einen eigenen Podcast hat. Deswegen bin ich auch ein bisschen nervös und hoffe, dass ich das mindestens genauso gut mache, wie es Mandy Mangler gewöhnt ist. Mandy, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich habe gar keine Bedenken. Das wird toll.
Wir haben ja jetzt schon kurz gehört, was du alles so bewältigst. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Podcasten gekommen?
Das war ganz witzig. Da waren nette Tagesspiegel-Journalistinnen und die wollten ein Interview mit mir durchführen. Und ich war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und eine von den Journalistinnen auch. Und dann waren wir gleich schwanger und dann hatte man natürlich gleich eine Verbindung. Und dann haben wir in dem Interview gemerkt, Frauenthemen, das ist doch viel vielfältiger, als man so denkt. Und es gibt viel mehr zu sagen, als in ein Interview passt. Und dann dachten wir, nehmen wir einen kleinen Podcast auf, machen irgendwie so 10, 20 Folgen und das hat dann einen Mehrwert. Und dann haben wir damit angefangen und festgestellt, das passt auch nicht in 10 bis 20 Folgen, sondern das braucht noch viel mehr. Und seitdem, das machen wir schon 6 Jahre.
Boah, 6 Jahre, über 70 Folgen, wenn ich es richtig gesehen hatte. Und der Name Gyncast, wie ist der denn entstanden?
Das war so ein bisschen naheliegend, weil damals gab es noch nicht so viele Podcasts wie heute. Und dann, ja, war das so der Gyn-Podcast, Gyncast, ja.
Also eine Pionierin oft im Gebiet und dann auch noch wirklich Premiere im Bereich der Gynäkologie mit diesem Podcast. Wir haben uns dem Thema Hormone heute gewidmet, vor allen Dingen bei der rheumatoiden Arthritis. Und wir haben hier eine Erkrankung, die häufiger bei den Frauen auftritt. Frauen auch unterschiedlichen Lebensalters, das heißt Lebensphasen der Frau, die hier eine besondere Rolle spielt. Und die Frage ist, wie so das Leben der Frau diese chronisch entzündliche Erkrankung beeinflussen kann.
Erstmal kann man sagen, diese chronisch entzündliche Erkrankung ist eben hormonabhängig. Das bedeutet, wir haben sowohl im Zyklus dann auch unterschiedliche Krankheitsaktivität beziehungsweise hormonelle Situationen im Leben einer Frau, zum Beispiel eine Schwangerschaft, können die Erkrankungsintensität verändern. Und da ist die Schwangerschaft natürlich ganz vorne mit dabei, wenn man die Krankheitsaktivität anguckt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie sieht das denn aus im weiteren Laufe des Lebens, nach der Schwangerschaft, wenn die Frauen jetzt zum Beispiel in die Menopause kommen?
In der Menopause, da verändern sich ja dann die Hormone. Die Hormone werden weniger stark im Blut und da kann auch die Krankheitsaktivität sich verändern und zwar zunehmen. Manche merken das in der Menopause.
Was uns häufiger die Patienten berichten, dass sie beispielsweise das Gefühl haben, dass ihre Gelenkschmerzen zyklusabhängig sind. Wie können wir das einordnen und müssen wir uns dann Gedanken machen, sollen wir den Zyklus unterdrücken?
Ja, eine sehr gute Frage. Also die Krankheitsaktivität ist wie die Hormone, verändert sich im Verlauf des Zyklus. Viele sagen, dass sie vor der Menstruation eben stärkere Beschwerden haben und zum Beispiel stärkere Gelenkbeschwerden. Und dazu lässt sich sagen, dass sowieso insgesamt die zweite Zyklusphase, da haben wir mehr Progesteron im Blut und dieses Progesteron führt dazu, dass wir mehr Flüssigkeit zum Beispiel in den Gelenken haben. Also es wird Flüssigkeit aus dem Blutsystem in das andere Gewebe geschiftet und das kann dazu führen, bei Menschen mit oder ohne rheumatoide Arthritis, dass Gelenkschmerzen auftreten. Und wenn man sowieso schon krank ist, kann das noch verstärkter auftreten. Oder wenn man eine Therapie mit zum Beispiel Cortison einnimmt, dann führt es natürlich auch dazu, dass das die Knochen und auch das Muskelgewebe sich verändern und das zusätzlich auch die Gelenkschmerzen beeinflussen kann.
Ich kenne das von mir selber, dass ich im Laufe des Zyklus irgendwie komische Beschwerden entwickle oder platter bin oder dass man sich irgendwie so mit schweren Gelenken fühlt. Die Patienten haben Schwierigkeiten, das zu unterscheiden, ob das jetzt ein Rheumaschub ist oder ob das jetzt einfach ganz normaler Prozess ist, den sie leider durchlaufen müssen, weil eben die Hormone gerade vordergründig diese Beschwerden triggern können und neigen dazu, weil wir sie ja auch da schulen, dass sie zum Beispiel, wenn sie dann vermehrt Gelenkschmerzen haben, auch mehr Cortison einnehmen. Jetzt hat ja Cortison auch Einflüsse auf den Zyklus. Inwiefern?
Cortison als antientzündliches Medikament kann auch nochmal dann auf den Zyklus und auch auf die Beschwerden wirken. Und dann dazu führen, dass das Immunsystem, was eh schon so ein bisschen runtergefahren ist, noch weiter runterfährt. Was man als Ratschlag mitgeben kann, ist, man sollte versuchen, seinen Zyklus zu verstehen, zum Beispiel eine Zyklus-App oder einen Kalender, und sich dann aufzuschreiben, wie geht's mir? Also wie stark sind die Beschwerden? Und dann kann man nach 3 Monaten versuchen, ein Muster zu erkennen. Und wenn das Muster zum Beispiel so ist, dass es immer am Ende des Zyklus schlimmer wird, dann könnte man davon ausgehen, dass das zusätzlich hormongetriggert ist und durch die Hormone die Schmerzen zunehmen. Das hilft einem vielleicht jetzt erstmal nur bedingt, aber insgesamt hilft es zu verstehen, wie aktiv die Erkrankung ist und welche Handhabe man hat. Es gibt zum Beispiel Leistungssportlerinnen ohne Erkrankung, die sich vermehrt in der 2. Zyklushälfte verletzen, weil da die Gelenke eben stärker Wasser eingelagert haben und stärker schmerzen und dann die Verletzungsgefahr höher ist. Und dann kann man sich fragen, was kann man tun? Ja, und kann man dann vielleicht die 2. Zyklusphase noch bewusster gesund leben, um eben diese Hormone auch so im Körper zu beeinflussen, dass es einem besser geht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das führt uns dann auch vor Augen, wenn wir dann zum Beispiel empfehlen, dass man dann über 3 Monate die Symptome oder man einfach den Zyklus gut dokumentiert, dass es ja der betroffenen Person auch eine gewisse Führung dann wieder gibt, ne, weil sie sieht, dass das nicht vielleicht in Anführungsstrichen gleich alles krankhaft sein muss. Wie gehst du damit um, wenn die Patientinnen jetzt unabhängig vom Rheuma, selbst wenn sie jetzt, du hast ein Beispiel schon genannt, als Profisportler jetzt stark zyklusabhängige Bewegungsapparatschmerzen, Probleme haben. Was empfiehlst du da?
Im Prinzip kann man allen Frauen empfehlen, ihren Zyklus zu verstehen und zu lesen oder lesen zu lernen. Und das geht am besten, indem man sich selbst als kleines wissenschaftliches Projekt betrachtet und sich selber untersucht und seine Symptome eben trackt, aufschreibt und versteht. Und prinzipiell kann man eben so oder so durch diese kritischeren Zyklusphasen kommen. Man kann einen Fokus auf Gesundheit legen. Und das ist natürlich in unserem stressigen Leben, was wir alle haben, ein bisschen leichter gesagt als getan. Aber man könnte zum Beispiel sich angucken, dass man regelmäßig isst. Weil wenn man nämlich nicht regelmäßig isst, ist man in dieser Zyklusphase viel anfälliger für Blutzuckerschwankungen und niedrigen Blutzucker. Das heißt, man sollte regelmäßig essen, um nicht in eine Unterzuckerung zu kommen, wo es einem dann zum Beispiel auch mental schlechter geht und insgesamt körperlich schlechter. Dann ist Schlaf ein wichtiger Faktor. Wir sind in dieser 2. Zyklusphase anfälliger für Schlafentzug oder Schlafminderung. Und deswegen stabiler Schlaf und versuchen, regelmäßig zu schlafen und ausreichend zu schlafen. Nicht zu viel auch, aber auch eben nicht zu wenig. Und Bewegung ist dann natürlich auch das A und O als 3. Komponente. Durch Bewegung, die adaptiert ist an die eigene Leistungsfähigkeit, kann man die Beschwerden lindern. Dazu würde man prophylaktisch schon Bewegung und Sport in den Alltag integrieren. Es gibt Menschen, die mögen gar keinen Sport, aber die bewegen sich gerne. Also die steigen öfter mal aus dem Bus eine Station früher aus und laufen die letzte und so oder nehmen nicht den Fahrstuhl. Das sind alles gute Tipps. Also man muss nicht unbedingt immer ins Fitnessstudio gehen. Man kann viel auch über Bewegung im Alltag modulieren und da kann man mal, wenn man ein Smartphone hat, sich seine eigene Schrittzahl angucken. Eine hohe Schrittzahl liegt über 10.000 Schritte und eine schon relativ hohe über 20.000. Das schafft fast niemand mit unserem Lebensstil so richtig, aber da kann man mal ab und zu auch gucken, wie sehr bewege ich mich und wie hilft mir das? Ja, hilft mir das, mich zu bewegen? Ja, dann kann ich das vielleicht öfter in meinen Alltag einbauen.
Das ist ein wunderbarer Schnittpunkt auch zur Rheumatologie, weil wir den Patientinnen und Patienten ja auch empfehlen, sich zu bewegen, beziehungsweise Bewegungstherapie auch als eine Säule der Behandlung ansehen. für uns als Ärztinnen und Ärzte in der Rheumatologie bei der Anamnese, wenn jetzt jemand noch prämenopausal ist, worauf können wir denn da achten oder was sind wichtige Aspekte in der Anamnese, die wir erheben könnten, die uns Hinweise geben könnten, dass die Beschwerden eher zyklusgetriggert sind und eben dann diese Empfehlungen, die du eben ausgesprochen hast, mit Bewegung, Schlaf, ausreichend Essen eher gelten sollten?
Man würde vielleicht die Person fragen, ja, überleg dir doch mal, wie schwankend sind deine Symptome? Sind die immer gleich? Oder was hilft eigentlich, dass die Symptome weniger sind? Und dass man versucht, das rauszufinden, das ist leider auch individuell unterschiedlich. Deswegen eben dieses kleine wissenschaftliche Projekt am eigenen Körper. Manchen hilft dann zum Beispiel Ruhephasen, manchen hilft eben sehr viel Bewegung. Und um das rauszufiltern, also man würde fragen, wie geht es dir in der zweiten Zyklusphase körperlich und mental? Fühlst du dich stabil? Geht es dir gleich gut oder gibt es irgendeine Änderung? Und dann würde man das mit der Person besprechen. Man kann auch mal das Gewicht tracken in der zweiten Zyklusphase, wenn man sehr viel Wasser einlagert, kann das Gewicht höher sein. Das kann wiederum einen Hinweis geben auf eine erhöhte Aktivität, auch der Erkrankung und eine höhere Belastung der Gelenke. Also viel sprechen, viel den eigenen Körper lesen und von dem Informationen ableiten.
Also was ich immer den Patientinnen und Patienten sage, sie müssen Experten ihres eigenen Körpers werden. Das gilt auch aus Perspektive der Gynäkologie. Das ist super.
Das ist ein sehr guter Spruch.
Ich habe auch männliche Teammitglieder. Wie viele Tage im Schnitt hat denn so ein Zyklus für alle Teilnehmer oder Zuhörerinnen und Zuhörer?
Der Zyklus, der ist unterschiedlich, aber sagen wir mal, die meisten haben zwischen 21 Tagen und 35 Tageszyklen. Es kann sein, dass der Zyklus mal nach 24 Tagen kommt, dann das nächste Mal nach 30. Es gibt Frauen, da kommt der Zyklus immer nach 28 Tagen. Es ist manchmal unterschiedlich, manchmal gleich. Das hat keinen Krankheitswert. Das ist alles völlig normal. Wenn in einem Alter unter dem 45. Lebensjahr die Menstruation ausfällt, würde man das mit seiner Gynäkologin besprechen, gucken, was dahinter steckt. Wenn die Menstruation ausbleibt, kann das ein Hinweis sein auf verschiedene Veränderungen. Und wenn die Menstruation sehr oft kommt oder gar nicht mehr aufhört, das ist auch ein Zeichen, dass man da nochmal genauer nachgucken sollte, was dahinter steckt.
Und was unterscheidet dann die erste Zyklushälfte von der zweiten?
Man kann den Zyklus grob in zwei Teile einteilen. Die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Das ist wirklich so, dass wenn man jetzt einen 30-Tages-Zyklus hat, dann teilt man das einfach durch zwei, also 15 Tage so, 15 Tage so. Oder bei 24 Tagen einfach durch zwei teilen 12 Tage. Und die erste Zyklushälfte, die heißt Follikelphase und die zweite heißt Lutealphase. Und dazwischen ist der Eisprung. Ne? Zwischen erster und zweiter Phase begibt sich die Eizelle auf den Weg, um sich möglichst idealerweise aus ihrer Perspektive mit einem Spermium zu verbinden. Die Follikelphase, also diese erste Phase, die ist stabiler. Da sind wir nicht so anfällig, zum Beispiel für Gelenkprobleme oder andere Beschwerden. Und deswegen ist es so ein bisschen einfacher vielleicht für manche in dieser Phase. Da ist das Östrogen sehr hoch. Das ist ja ein Hormon, was vermittelnd wirkt im Körper, also was auch zum Beispiel lieb macht und kooperativ. In der zweiten Zyklushälfte ist es anders. Da ist auch Östrogen da, aber nicht mehr so viel. Und manche haben da schon auch Reizbarkeit und fühlen sich im klassischen PMS, prämenstruellen Syndrom-Sinne, eben nicht so wohl. Ich finde, man sollte da nochmal genau hingucken, ob das mit dem PMS, wir stigmatisieren das oft, ne? Wir sagen so, kriegst du deine Tage oder Hill, warum ist sie so schlecht drauf? Sie hat ihre Tage und so. Das ist alles stigmatisierend. Ich finde, man sollte die schlechte Laune, die manche Frauen haben, auch begründet haben aus meiner Perspektive, die sollte man ruhig auch mal für voll nehmen und nicht so abwerten, sondern wirklich sich auf Ursachenforschung begeben und dann sagen, was steckt denn eigentlich dahinter und wie können wir gemeinsam da nochmal einen Blick hinwerfen, anstatt dass man es immer so abwertet.
Der Grund, weshalb ich dich nochmal nach der Zyklusdauer gefragt habe, ist, ich glaube, für uns ist es zwangsweise recht normal, weil wir damit leben müssen. Und bei dir ist es dein Job, ja, deine ganze Expertise, die sich der Gynäkologie widmet. Aber das ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr ganz so präsent teilweise. In der Vorbereitung des Podcasts hatten wir über eigene Erfahrungen zwischen den Bereichen Gynäkologie und Rheumatologie gesprochen. Da war eben ein Ereignis, wo eine Patientin berichtet hatte, dass sie alle 2 bis 3 Monate ihre Periode kriegt und dann eben für 14 Tage. Ich habe extra danach gefragt gehabt. Wir waren natürlich alle etwas verwundert, weil es jetzt kein Zyklus ist, den wir aus dem Lehrbuch kennen. Und bei den gynäkologischen Erkrankungen war ich dann komplett raus.
Aber auch in der Gynäkologie gibt es ja Erkrankungen, die eben mit Schmerzen am Bewegungsapparat einhergehen können. Zum Beispiel die Endometriose, die auch in den letzten Jahren ja zunehmend auch in den Fokus geraten ist, was ich super finde. Was ist denn die Endometriose genau?
Endometriose ist eine Erkrankung, wo Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter vorkommt. Und das ist interessant, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als hätte die Person lauter kleine Mikrosatellitengebärmütter im Bauch und die bluten auch bei der Menstruation mit. Und das tut irre weh, sehr, 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 sehr schmerzhaft, obwohl diese Veränderungen klein sind, manchmal nur so 5 Millimeter, 1 Zentimeter, also an verschiedenen Stellen. Und dann insgesamt natürlich größer in der Fläche, aber das ist auch eine entzündliche Erkrankung. Das ist schon ähnlich auch. Ist eine chronische Erkrankung, der Körper reagiert darauf. Ich glaube, dass diese ganze Zyklusgeschichte und die Zyklusanamnese eigentlich in jedem Fach wichtig sind. Also zum Beispiel in der Orthopädie, in der Psychiatrie, in der inneren Medizin und so weiter. Aber häufig wird es nicht mitgedacht, weil wir eben von so einem männlichen Standardpatienten ausgehen. Und das ist schade, weil das macht dann wirklich tatsächlich die Gesundheit von Frauen schlechter.
Da hast du vollkommen recht. Und erst vorgestern eine Patientin, die kam mit Verschlechterung ihres Körpergefühls sehr zugenommen. Sie hat das Gefühl, dass die Gelenke alle schmerzhafter sind. Wir haben sie untersucht und keinen Hinweis für Entzündung gefunden. Und ich habe dann gefragt gehabt, ob sie in der Menopause ist. Und scheinbar war das ein Wunderpunkt. Die Unregelmäßigkeiten hatten gerade angefangen. Und ich habe jetzt nur aus meiner hobbygynäkologischen Perspektive hatte ich eben auch mich damit beschäftigt, dass eben eine Gewichtszunahme im Rahmen der Menopause dann stattfindet aufgrund der Hormonveränderung. Wie hängt das denn zusammen? Also scheinbar riechen die Frauen Schokolade und haben schon die Funde auf den Rippen.
Ja, der Kalorienverbrauch, der ändert sich und es kommen zwei Sachen zusammen. Der Grundumsatz, also die Kalorien, die man pro Tag braucht, die werden weniger und die Muskelmasse nimmt ab. Muskeln verbrennen ja Energie und dadurch, dass die Muskelmasse weniger wird, hat man eben auch nochmal weniger Grundumsatz. Das heißt, wenn man genauso weiter isst wie vorher, dann wird man zwangsläufig zunehmen. So ungefähr 200 Kalorien am Tag braucht man weniger. Das ist schon relativ viel. So ungefähr 1/10 oder sogar noch ein bisschen mehr vom gesamten Grundumsatz. Wenn man nicht zunehmen möchte, muss man sich Gedanken machen, was man jetzt macht. Man könnte zum Beispiel die Muskelmasse erhöhen, durch Hanteltraining, da muss man auch nicht ins Fitnessstudio, kann man einfach auch zu Hause machen. Hanteltraining, Muskelmasse erhöhen. Das erhöht den Grundumsatz, kann man wieder mehr essen oder wieder normal weiter essen wie früher. Und man sollte zum Beispiel proteinhaltiger essen, weil Proteine führen nicht zu so starken Blutzuckerschwankungen wie Kohlenhydrate. Und wenn man nicht so starke Blutzuckerschwankungen hat, kriegt man auch nicht so eine Heißhungerattacken. Das heißt, Proteine helfen auf zwei Weisen. Einmal dadurch, dass sie den Blutzucker eben nicht so dysregulieren und nicht so durcheinander bringen. Und zweitens sind sie auch für Muskelaufbau zuständig.
Das sind gleich Empfehlungen, die ich mit in meine Arbeit einbaue. Das heißt, vor allen Dingen für Frauen in der Menopause, Postmenopause, ungefähr 200 Kilokalorien weniger und proteinhaltiger.
Genau.
Super. Wenn wir nochmal den Bogen spannen zur Endometriose, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Du hast so viele spannende Themen, deswegen bin ich mit der Menopause noch dazwischen gekommen. Die Betroffenen haben ja nicht nur dann Schmerzen während der Periode, sondern insgesamt ja auch diffuse Schmerzen, die sie da berichten, jetzt unabhängig vom Bereich der weiblichen Organe, also Bewegungsapparat, Muskelapparat, Kopfschmerzen teilweise. Wie gehst du damit um, wenn sich jetzt jemand vorstellt mit Verdacht auf Endometriose bezüglich der Diagnostik? Wie klärst du das ab?
Das ist eine sehr gute Frage auch, weil es dauert in Deutschland bis zu 9 oder im Mittel 9 Jahre bis zur Diagnosestellung einer Endometriose. Genau. Also die Person hat Regelschmerzen und wird damit nicht so wahrgenommen oder ernst genommen, wie man es vielleicht könnte. Also wir sollten diese Menschen ernst nehmen. Es gibt Studien leider zum Thema Schmerz und Frauen kriegen weniger Schmerzmittel bei der gleichen Schmerzstärke im Vergleich zu Männern. Frauen warten bei Schmerzen länger in der Notaufnahme und so weiter und so fort. Also man muss nicht Schmerzen haben, man kann sich da medizinische Hilfe holen. Und deswegen ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen und auch ein Bewusstsein dafür zu haben und diese Menschen ernst zu nehmen. Und man sollte sie eben ganz ausführlich zu ihren Symptomen befragen und ganz genau gucken, wie geht es der Person, was stört sie und welche Herausforderungen hat sie, wie sind die mit dem Zyklus verbunden oder gibt es diese ganzen Symptome, die eben den ganzen Körper betreffen. Man nennt das auch das Chamäleon unter den Erkrankungen, weil es so vielfältige Symptome macht. Deswegen muss man sich genau mit den Menschen unterhalten und fragen, und ja, letztendlich die Stimme der weiblichen Patientinnen lernen zu verstehen, auch bei anderen Erkrankungen. Also wir haben überhaupt noch nicht mal gelernt, die Sprache der Frauen bei der Symptomäußerung richtig zu sprechen. Und das ist tragisch letztendlich. Was kann man als Patientin selber machen? Sich selbst eine Stimme verschaffen, immer wieder insistieren und sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe und so eine Feedback-Kultur sich anzugewöhnen. Ne? Das hat mir gut getan, vielen Dank, das war nicht so gut, bitte können wir nochmal und so. Das ist ja sowieso gut im Leben, Feedback-Kultur.
Wenn du sagst, es ist eine chronische oder entzündliche Erkrankung, gibt es im Labor Parameter, die wir bestimmen könnten, die uns Hinweise geben, dass eine Endometriose dahinter steckt?
Leider nicht so richtig. Also das ist auch so ein Thema. Also heute hast du alle so Reizthemen ausgepackt, aber wir haben keine Möglichkeit, Endometriose ordentlich und frühzeitig zu diagnostizieren. Warum können wir das nicht? Das ist kein Hexenwerk, die Erkrankung, aber wir haben einfach nicht genug Forschung da reingesteckt. Wir brauchen Studien, die die Diagnose der Endometriose richtig findet und nicht, dass Frauen 9 Jahre rumrennen und nicht wissen, ob sie das haben. Also das, was du gerade angesprochen hast, ein Blutmarker zum Beispiel, das wäre halt hilfreich.
Siehst du denn positive Aspekte in die Richtung, dass auch Forschung jetzt vorangetrieben wird diesbezüglich oder stehen wir weiterhin auf der gleichen Stelle?
Also immerhin, wir kümmern uns schon so ein bisschen auch um dieses Thema und das ist ja schon mal gut. Wir sind immerhin auf dem Weg. Es gibt viele Länder, die haben richtig Strategien zur Frauengesundheit. Spanien ist da wirklich sehr, sehr gut. Oder in England gibt es eine Menopausenstrategie und Kanada auch. Das ist toll.
Wie wird denn dann schlussendlich die Diagnose überhaupt gestellt hinsichtlich einer Endometriose?
Also eigentlich müsste man eine Bauchspiegelung machen und dann sieht man die Endometriose. Aber das kann ja nicht sein, dass wir zum Beispiel 18-jährige Mädchen mit Endometriose immer gleich eine OP machen. Ne? Deswegen ist es so ein bisschen jetzt im Moment die Philosophie, dass man sich ganz ausführlich auseinandersetzt und dann anhand der Symptome, also mit einer ausführlichen Anamnese und Befragung, anhand der Symptome die Diagnose mehr oder weniger in den Raum stellt und dann therapiert und so mehr oder weniger dann so bestätigt, dass das jetzt eine Endometriose war. Ja?
Du hast ja im Vorfeld gesagt gehabt, dass du gerade frisch von einer Rheuma-Fortbildung kommst, die du geleitet hattest. Mhm. Hast du da in der Anamnese oder in den Symptomen, die geschildert werden, Muster, die wir hinzuziehen können, um zu unterscheiden, ob das eher hormonbedingt ist oder eher beispielsweise eine Aktivität der Rheumatoiden Arthritis?
Ja, also das ist schwierig, weil es ist ja ein interdisziplinäres Krankheitsbild, ne? Ob die Beschwerden, die man hat, hormonabhängig sind oder eben von der Erkrankung, würde ich sagen, wenn man so einen sehr zyklischen Eindruck hat, also wenn es dann innerhalb des Zyklus, innerhalb von wenigen Wochen eben so unterschiedlich ist, dann kann man schon darauf rückschließen, dass das Hormone sind oder wenn sich das immer zu der gleichen Zykluszeit so wiederholt, dann sind es die Hormone und ansonsten, wenn es unabhängig davon ist, dann die rheumatoide Arthritis. Aber es ist schwierig. Es ist nicht einfach. Ich glaube, da müssen wir so in so einen interdisziplinären Dialog gehen und uns ganz genau besprechen und gucken.
Das ist ganz gut, dass du das auch so betonst. Eben weil es dazu keine Daten gibt, ist es, glaube ich, auch unheimlich schwierig, da konkrete Unterschiede oder Empfehlungen, wie man das Ganze unterscheiden könnte, auszusprechen. Wenn wir den Verdacht haben von rheumatologischer Seite, dass die Patientin jetzt zum Beispiel eine Endometriose haben könnte, wie können wir die Patientin vorbereiten, damit wir möglichst viele Informationen zum Beispiel vor der Vorstellung bei dir zur Verfügung stellen?
Wir freuen uns total, wenn wir die Krankheitsaktivität besser einschätzen können und verstehen, wie die Erkrankung jetzt in der Vergangenheit war, welche Krankheitsaktivität gerade vorliegt, welche Behandlungen medikamentös schon durchgeführt wurden oder gerade laufen. Es gibt so einige Medikamente, da sind wir nicht so ganz firm in der Gynäkologie. Ne? Da müssen wir auch immer nachgucken, wie ist das jetzt? Und da profitieren wir sehr von dem Austausch.
Und wenn wir jetzt jemanden haben, der sich in der Menopause befindet oder gerade in die Menopause reingerutscht ist, gibt es da irgendwelche Laborwerte, die wir bestimmen könnten, die uns Hinweise geben, dass die Patientin sich in der Menopause befindet?
Man würde das an der Zyklusaktivität ablesen, also wie regelmäßig sind die Zyklen, welche Beschwerden hat die Person. Man kann eine Blutuntersuchung machen, zum Beispiel FSH, LH und Östrogen, Progesteron bestimmen, aber das sind meistens nur Momentaufnahmen. Das kommt ja im Sekundentakt, pulsatil kommen ja diese Hormone aus der Hypophyse im Gehirn. Deswegen ist es schwierig, da von einer Einmalabnahme dann Rückschlüsse zu ziehen. Man müsste schon fast dann mehrmals abnehmen. Es ergibt gynäkologisch nicht ganz so viel Sinn. Und wenn, dann sollte man es mehrmals machen, um so ein bisschen so einen Verlauf zu sehen.
ich hatte jetzt in meiner hobbygynäkologischen Art auch gelesen, dass das tageszeitabhängig ist. Ja, wenn ich dann zum Beispiel einmal um 8 Uhr, einmal um 16 Uhr das abnehme, wie gut sind dann die Werte vergleichbar?
Es ist am besten, dass wenn ein Zyklus noch da ist, von Zyklustag 3 bis 5 durchzuführen. Im Tagesverlauf ist es einigermaßen stabil.
Okay. Zyklustag 3 bis 5. Ich notiere gerade parallel mit, weil ich ja auch was lerne, damit ich beim nächsten Mal das richtig mache. Wenn die Betroffenen jetzt beispielsweise Schmerzen haben, unabhängig jetzt von der rheumatoiden Arthritis, welche Schmerzmedikamente empfiehlst du da?
Schmerzmedikamente, die gleichzeitig antientzündlich wirken, helfen. Alles, was letztendlich antientzündlich wirkt, hilft über Ernährung, Sport und eben auch Medikamente, die antientzündlich wirken.
Das ist super, weil wenn wir dann die Empfehlung geben, zum Beispiel auch ein Antiphlogistikum einzusetzen, NSAR, dann wäre es im Grunde genommen in dem Moment erstmal egal, ob die Schmerzen primär zyklusgetriggert sind oder gerade einen beginnenden Schub darstellen, weil wir beide Aspekte damit abdecken würden. Das beruhigt mich, dass wir da gar nicht so falsch liegen. Ja. Bei der Menopause sind ja Körpersymptome ein Aspekt. Welche Symptome insgesamt können auftreten, nach denen wir fragen könnten, die uns Hinweise geben könnten, dass es jetzt gerade die Menopause ist?
Die Menopause hat so vielfältige Symptome und das ist interessant. Wir wissen in Deutschland gar nicht so richtig, wie diese Symptome so sind, weil wir haben wenig Daten, auch da leider. Es gibt so einzelne Untersuchungen von Aktivistinnen oder von Krankenkassen, die ihre Mitglieder befragen. Und von denen weiß man, die Hauptsymptome sind Schlafstörungen, Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Veränderungen der mentalen Gesundheit. So, das sind die Hauptsymptome. Aber dann gibt es noch ganz viele andere. Also natürlich Blutungsstörungen, Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit, Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen. Sowas, ja, das sind so die Hauptsymptome. Aber man sollte auch da wiederum bei allen Symptomen nochmal versuchen, sich zu fragen, in der Lebensphase könnten es die Wechseljahre sein, weil man dann natürlich auch eine Behandlungsmöglichkeit hat.
Hast du Medikamente aus der Rheumatologie vielleicht so rein erfahrungsmäßig erlebt, bei denen du das Gefühl hattest, dass die Patientinnen mehr Schmerzen darunter entwickeln, insgesamt also mehr Schmerzsymptome schildern?
Hatte ich ab und zu, ja. So insgesamt auch Behandlungsmethoden, die dann nicht so in die gewünschte Richtung geführt haben.
Wenn dann Medikamente insgesamt nicht gegriffen haben, dass dann Schmerzsymptome auch aus deiner Perspektive stärker waren.
Auch gynäkologische Schmerzen, ja.
Gibt es da spezifische Präparate, die dir besonders aufgefallen waren?
Genau, das Methotrexat geben wir auch in der Gynäkologie bei manchen Schwangerschaften, die nicht an der richtigen Stelle wachsen. Methotrexat hat ein Nebenwirkungsprofil, was gynäkologisch auch Auffälligkeiten macht.
Also wenn ihr es dann einsetzt, siehst du da auch Nebenwirkungen?
Genau, oder wenn ich Menschen mit rheumatoider Arthritis mit Methotrexat behandle oder sie zu mir kommen, dann sehe ich eine Verschlechterung zum Teil der gynäkologischen Symptome. Ich weiß aber nicht, ob das nicht nur ein Zeitraum dann ist, oder? Was ist deine Erfahrung? Geht es dann weg oder ist es dann so?
Das ist ein guter Punkt, Mandy. So genau erfasse ich das ehrlich gesagt hinsichtlich der gynäkologischen Symptome gar nicht. Also führt mir jetzt gerade im Gespräch auch vor Augen, dass ich meine Anamnese diesbezüglich noch erweitern muss. Aber dieses Gespräch soll ja dazu dienen, dass wir auch aus rheumatologischer Perspektive gynäkologisch weitergeschult werden. Deswegen hat das Gespräch schon vollkommen gefruchtet.
Ja, bei mir auch.
Das freut mich. Jetzt haben wir schon wichtige Aspekte besprochen, die Endometriose, die Menopause. Die Frage ist, wenn wir jetzt Patientinnen und Patienten haben mit einer rheumatoiden Arthritis, die jetzt auch zum Beispiel Kinderwunsch haben. Ne? Und wir haben jetzt jemanden auch, der mehr Cortison im Einsatz hat. Was ist das perfekte Setting bei einer rheumatoiden Arthritis, dass wir dann zum Beispiel guten Gewissens auch aus gynäkologischer Seite sagen können, die Schwangerschaft kann jetzt eintreten? Gibt es eine Dosis von Cortison, wo du Bauchschmerzen hast beispielsweise?
Erstmal kann man sagen, es ist gut, wenn man versucht, so ein krankheitsstabiles Intervall zu finden oder aktivitätsarmes Intervall. Fast alle Frauen mit Rheuma können eben schwanger werden und gesunde Kinder bekommen. Das kann man auch erstmal so konstatieren. Wenn es geht, dann eben in der stabilen Krankheitsphase und auch extrem gerne interdisziplinär. Und da ist dann Methotrexat verboten, deswegen bin ich immer mit Methotrexat so vorsichtig. Das geht dann tatsächlich nicht bei Kinderwunsch. Cortisondosis, da gibt's ja die tollen Euler-Leitlinien, die wirklich sehr empfehlenswert sind, die jetzt aktualisiert worden sind. Und da kann man das auch nochmal alles nachlesen. 5 Milligramm und darunter wäre eine gute Einstellung oder wäre noch möglich bei Kinderwunsch.
Super. Vielen Dank, Mandy. Wir haben jetzt einige wichtige Themen angesprochen und sind auch schon in der Zeit fortgeschritten. Es sind noch ganz viele weitere Themen, die uns auf dem Herzen liegen und vor allen Dingen mir, wenn ich dich als Expertin hier schon dabei habe. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns das für eine zweite Runde aufsparen. Und zwar werden wir uns den Themen Kinderwunsch widmen, Hormonersatztherapie und was das PCOS ist. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Schalten Sie zur nächsten Folge ein. Es bleibt spannend, gemeinsam mit Frau Professor Mangler. Und hören Sie auch gerne in die anderen Podcast-Folgen ein, unter anderem zur Rolle der Glykokortikoide. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.